Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 5.4. Generalisierte Angststörung. Von Martha Filipek, Julia Matz und Matthias Berking. Teilabschnitt 5.4.1. Störungsbild und Klassifikation. Personen, die unter generalisierter Angststörung in Klammern GAS bzw. oft auch GAD gleich Generalized Anxiety Disorder leiden, klagen über ausgeprägte und anhaltende Sorgen und Ängste oder deren körperliche Manifestationen. Im Gegensatz zur spezifischen Phobie beziehen sich diese Ängste und Sorgen nicht auf spezifische Objekte oder Situationen. Stattdessen stehen ängstliche Erwartungen und Sorgen im Vordergrund, die sich auf eine Vielzahl von Lebensbereichen beziehen können. Die Sorgen werden dabei als übertrieben und unkontrollierbar erlebt. Sie können hochautomatisiert und schnell aufeinander folgen und dabei regelrechte Sorgenketten bilden. Die Betroffenen vermeiden in der Regel Situationen, die diese Sorgen auslösen, in Klammern zum Beispiel Berichte über Verkehrsunfälle im Fernsehen. Zuweilen zeigen sie auch ein ausgeprägtes Rückversicherungsverhalten, indem sie sich zum Beispiel mit an Penetranz grenzender Hartnäckigkeit nach dem Befinden nahestehender Personen erkunden, wenn sie sich Sorgen um deren Wohlergehen machen. Definition: Unter Rückversicherungsverhalten werden Verhaltensweisen verstanden, die von Betroffenen zur Angstreduktion und Beruhigung eingesetzt werden. Das Vertrauen in die erlangten Informationen sinkt jedoch schnell wieder ab, wodurch es häufig zu einer Wiederholung des Verhaltens kommt. Da somit jegliche Habituation oder Realitätsprüfung vermieden werden, trägt es zur Aufrechterhaltung der Störung bei. Definition Ende. Fallbeispiel: Frau K., 43 Jahre alt, verheiratet, Mutter von 2 Kindern, in Klammern 8 und 11 Jahre, berichtet: Ich bin die ganze Zeit über nervös und angespannt. Mein Mann und meine Kinder sagen, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Heute Morgen war ich so zappelig, alles fiel mir aus der Hand. Ich fürchtete, zu spät zum Therapietermin zu kommen wegen Glatteis. Es sind zwar Plusgrade draußen, aber man weiß ja nie mit Bodenfrost. Mein Mann ist die Strecke für mich vorgefahren, um mir Bescheid zu geben, ob es Glatteis gibt. Als er dann los ist, hatte ich plötzlich Angst, ihm würde etwas passieren und es wäre meine Schuld, da er ja den Umweg durch den Wald fahren musste und dort in der Kurve viele Unfälle passieren. Von der Sorge um ihn war ich ganz eingenommen, habe gezittert und hätte fast schon geheult. Ich habe es kaum ausgehalten. Sein Anruf war eine Erlösung. Hat mich beruhigt, bis ich daran denken musste, dass ja die Kinder noch nicht auf dem Weg zur Schule sind. Bis vor kurzem habe ich die beiden selber zur Schule gefahren, da ich Angst habe, ihnen könnte auf dem Schulweg etwas zustoßen. Jetzt hat der Ältere mich davon überzeugt, dass er auf den Kleinen aufpassen kann und dass sie mit dem Bus fahren können. Aber wissen Sie, es fällt mir doch noch sehr schwer. Erst gestern hatten die Kinder Verspätung und sind so wild losgerannt. Ich hatte fürchterliche Angst, sie könnten über die Straße rennen, um den Bus noch zu bekommen und angefahren werden. Durch die vielen Sorgen kann Frau K. abends oft nicht einschlafen und leidet häufig an Kopfschmerzen und Muskelverspannung. Dies löst wiederum Sorgen aus, dass sie krank oder nicht mehr ausreichend Energie haben werde, um ihren Alltag erfolgreich zu bewältigen. Fallbeispiel Ende. In Bezug auf die Kernsymptomatik der GAS lassen sich nach Welz zwei Arten von Sorgen unterscheiden. Einerseits die sogenannten Typ 1 Sorgen, die sich auf in Anführungszeichen alltägliche Ereignisse wie Unfälle oder Krankheiten beziehen. Davon abzugrenzen sind die sogenannten Typ 2 Sorgen, die Sorgen über die Sorgen in Klammern Metasorgen darstellen. Im Rahmen dieser Metasorgen können Typ 1 Sorgen sowohl positiv als auch negativ bewertet werden. Beispiel: Typische Sorgen von Typ 1 und Typ 2. Typische Sorgen vom Typ 1: Wo bleibt Klaus, in Klammern Ehemann, nur so lange? Er hätte schon vor 10 Minuten zu Hause sein müssen. Was, wenn er einen Unfall hatte und schwer verletzt im Graben liegt oder gar tödlich verunglückt ist? Schaffe ich das mit der Arbeit? Das ist so wenig Zeit, das wird nicht ordentlich, das wird der Geschäftsführung nicht gefallen. Ich sollte nicht alleine im Meer schwimmen und schon gar nicht so weit hinausschwimmen, wie ich das gerade mache. Was, wenn ich unterkühle und dann einen Herzinfarkt bekomme? Meine Schwester ist nicht über das Handy erreichbar. Hoffentlich ist ihr nichts Schlimmes zugestoßen. Sie wurde vielleicht überfallen und verletzt, leidet fürchterlich und ich kann ihr nicht helfen. Ich muss unbedingt schnell an der Kasse sein. Ich darf die Leute nicht aufhalten. Aber mein Beutel ist schon bereit. Hoffentlich geht alles gut. Typische Sorgen vom Typ 2. Wenn ich mir keine Sorgen mache, werde ich vielleicht böse überrascht. Vor lauter Sorgen kann ich nicht mehr schlafen, finde keine Ruhe mehr, bin nicht mehr leistungsfähig, werde meinen Job verlieren. Sich so viele Sorgen zu machen, ist nicht mehr normal. Beispiel Ende. Neben den übermäßigen Sorgen klagen die Betroffenen auch oft, in Klammern beziehungsweise zuweilen ausschließlich, über Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, Muskelverspannungen, Konzentrationsstörungen, erhöhte Reizbarkeit, / Nervosität und oder leichte Ermüdbarkeit. Laut DSM römisch 4 TR müssen für eine Diagnosestellung zuzüglich zur übermäßigen und schwer zu kontrollierenden Angst und Sorge bezüglich mehrerer Ereignisse oder Tätigkeiten mindestens 3 dieser 6 genannten Beschwerden an der Mehrzahl der Tage über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten vorliegen. In der ICD-10 liegt der Fokus weniger stark auf den Sorgen und stärker auf der generalisierten, in Klammern, frei flottierenden Angst und den damit verbundenen motorischen und vegetativen Beschwerden. Die Symptome, in Klammern, siehe Tabelle 5.7 im gedruckten Buch, müssen hier ebenfalls an der Mehrzahl der Tage, allerdings nur über einen Zeitraum von mindestens mehreren Wochen, auftreten. Ähnlich wie bei spezifischen Phobien führt die GRS verhältnismäßig selten zum Aufsuchen einer Behandlungseinrichtung. Die Symptomatik bleibt oft über Jahrzehnte bestehen und wird von den Betroffenen nicht selten als Teil ihrer Persönlichkeit erlebt. Zudem, in Anführungszeichen, stranden diese Patienten dann oftmals bei ihren Hausärzten, die die GRS nur in einem Drittel der Fälle korrekt diagnostizieren und in der Folge oft fälschlicherweise eine ausschließlich auf die somatischen Symptome abzielende Behandlung einleiten. Die Diagnostik der GRS sollte aufgrund hoher Komorbiditätsraten mit strukturierten Interviews bzw. Checklisten, wie dem strukturierten klinischen Interview für DSM römisch 4, dem Composite International Diagnostic Interview, dem diagnostischen Interview für psychische Störungen oder den internationalen diagnostischen Checklisten durchgeführt werden, die neben der GRS-Symptomatik auch weitere psychopathologische Symptome erfassen. Zusätzlich existieren einige störungsspezifische, in Klammern, Selbstbeurteilungsfragebögen, die jedoch bislang nicht ausreichend normiert sind und von daher eher als Screening- oder Explorationshilfe eingesetzt werden sollten. Nennenswert sind hier vor allem der Anxiety Screening Questionnaire sowie der Penn State Worry Questionnaire. Während der ASQ in erster Linie die diagnostischen Kriterien der GRS abfragt, geht es im PSWQ vor allem um das Ausmaß bzw. die charakteristischen Aspekte pathologischer Sorgen. Dabei stehen Intensität, Exzessivität und Unkontrollierbarkeit im Fokus. Weitere Fragebögen sind beispielsweise der Worry Domains Questionnaire oder der Metakognitionsfragebogen, der Sorgen vom Typ 2 abfragt. In Klammern, siehe Exkurs. Exkurs: Metakognitionsfragebogen. Der Metakognitionsfragebogen erfasst die Überzeugungen einer Person zum sich Sorgen machen. Dabei werden die folgenden 5 Dimensionen in Klammern Skalen unterschieden. Positive Überzeugungen über Sorgen, in Klammern zum Beispiel mich zu sorgen, hilft mir, künftige Probleme zu vermeiden. Negative Vorstellungen über die Unkontrollierbarkeit von Gedanken und daraus resultierende Gefahren, in Klammern zum Beispiel meine Sorgen halten an, egal wie ich mich bemühe, sie zu stoppen. Zweifel an den eigenen kognitiven Fähigkeiten, in Klammern, zum Beispiel, ich habe wenig Vertrauen in mein Gedächtnis für Worte und Namen. Negative Vorstellungen über Gedanken im Allgemeinen, einschließlich Gedanken wie Aberglaube, Bestrafung, Verpflichtung, in Klammern zum Beispiel, ich könnte dafür bestraft werden, bestimmte Gedanken nicht zu kontrollieren. Kognitionsbezogene Selbstaufmerksamkeit, in Klammern zum Beispiel, ich denke viel über meine Gedanken nach. Exkursende. Als therapiebegleitende Diagnostik kommen oftmals sogenannte Sorgentagebücher zum Einsatz. Das detaillierte tägliche Protokollieren des Problemverhaltens soll helfen, ein Bewusstsein für konkrete Auslöser, Sorgeninhalte, Vermeidungsverhalten sowie für kurz- und langfristige Konsequenzen des Sich-Sorgens und Vermeidens angstbezogener Reize zu entwickeln. Differentialdiagnostisch ist die GRS vor allem von anderen Angststörungen wie Panikstörung oder Phobien sowie Zwangserkrankungen, Depressionen und Hypochondrie abzugrenzen. Relevante differenzialdiagnostische Merkmale sind vor allem das Auftreten von Panikanfällen, in Klammern für die Abgrenzung zur Panikstörung, die Eingrenzung der Angst auf spezifische Reize oder Situationen, in Klammern spezifische Phobie, sowie Stereotypie und Inhalt der belastenden Gedanken, in Klammern Zwangserkrankungen. Bei Depressionen kreisen die Gedanken mindestens so häufig um die Vergangenheit wie um die Zukunft und bei Hypochondrie beziehen sich die Sorgen auf die eigene Gesundheit. Teilabschnitt 5.4.2 Epidemiologie. Die Lebenszeitprävalenz der GAS liegt nach Wittchen und Heuer bei 5-6,5%. Die Jahresprävalenz wird auf 2-4%, die Punktprävalenz auf etwa 1-3% geschätzt. In Hausarztpraxen finden sich Punktprävalenzen von 5,3%, was die GAS zur häufigsten Angsterkrankung in der Primärversorgung macht. Frauen sind von einer GAS etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Während sich die meisten Angststörungen bereits in der Jugend oder dem frühen Erwachsenenalter entwickeln, wird GAS bei Personen unter 25 Jahren eher selten diagnostiziert. Ersterkrankungen finden sich gehäuft zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Bei Personen, die älter als 55 Jahre sind, stellt die GAS die häufigste psychische Störung dar. Die meisten Personen, die an GAS leiden, erfüllen auch die Kriterien für mindestens eine weitere psychische Störung, in Klammern Lebenszeitkomorbidität, 91,3%. Besonders häufige Komorbiditäten sind affektive Störungen, andere Angststörungen und somatoforme Störungen. Ohne eine adäquate Behandlung bleibt die GAS in der Regel lange bestehen, wobei durchaus Schwankungen in der Symptomschwere auftreten können, sodass die diagnostischen Kriterien unter Umständen nicht zu jeder Zeit vollständig erfüllt sind. Eine Studie von Bruce et al. Zeigte, dass zwar 58% der Patienten innerhalb von 12 Jahren für mindestens 8 Wochen symptomfrei waren, davon jedoch 45% später erneut Symptome zeigten. Das Vorliegen von komorbiden Erkrankungen gilt dabei als bedeutsamer Prädiktor eines chronischen Verlaufs. Teilabschnitt 5.4.3 Ätiologie. Unterabschnitt 5.4.3.1 Biologische Erklärungsansätze. Eine Reihe von Familien- und Zwillingsstudien zeigen, dass genetische Faktoren einen bedeutsamen Risikofaktor für die Entwicklung einer GAS darstellen. Der genetisch bedingte Anteil der Störungsvarianz wird auf Grundlage von Zwillingsstudien auf gut 30% geschätzt. Dabei ist allerdings noch unklar, inwieweit es sich hier um eine allgemeine dispositionale Ängstlichkeit handelt oder um eine spezifische Vulnerabilität für GAS. Eine Reihe von Studien legen nahe, dass GAS und Major Depression gegebenenfalls eine gemeinsame genetische Vulnerabilität teilen und es von den individuellen Lernerfahrungen abhängt, welches Störungsbild sich letztlich manifestiert. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass GAS-Patienten im Vergleich mit Kontrollpersonen eine tonische Einschränkung der Herzratenvariabilität, in Klammern eingeschränkte Anpassungsfähigkeit des Herzens an innere und äußere Reize, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, aufweisen. Dieser Befund wird als Hinweis auf Funktionsdefizite in Regionen gedeutet, die für die Steuerung des Zusammenspiels von sympathischer und parasympathischer Erregung und damit für die Anpassung des Aktivierungsniveaus an aktuelle Herausforderungen verantwortlich sind, in Klammern zentrales autonomes Netzwerk bzw. Anterior Executive Region. Neuere Studien zeigen, dass GAS-Patienten in bestimmten Gehirnarealen wie im lateralen Frontalkortex, in den Basalganglien oder dem Thalamus eine erhöhte Aktivität aufweisen, während der hemmende Einfluss prägenualer Regionen des anterioren singulären Kortex in Klammern ACC auf die Amygdala beeinträchtigt zu sein scheint. Die in der Hyperaktivierung des präfrontalen Kortex zum Ausdruck kommende Sorgenaktivität könnte eine kompensatorische Maßnahme darstellen, mit der das Gehirn versucht, Aktivierungsdefizite in basaleren Emotionsregulationsregionen in Klammern ACC auszugleichen. Darüber hinaus konnten bei GAS-Patienten Störungen im GABA-ergen-Neurotransmittersystem, welches eine anxiolytische und relaxierende Wirkung hat, nachgewiesen werden. Unterabschnitt 5.4.3.2 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze. In einer Vielzahl von Studien konnte nachgewiesen werden, dass Patienten mit GAS Informationen selektiv und verzerrt wahrnehmen. Die Betroffenen zeigen eine Hypervigilanz, in Klammern erhöhte Wachsamkeit, gegenüber Reizen, die mit potenziellen Gefahren assoziiert sind und interpretieren mehrdeutige Reize eher als bedrohlich. Die selektive Reizwahrnehmung kann sich auch auf die Typ-1-Sorgen in Klammern siehe oben beziehen und so maßgeblich zur Entwicklung von spezifischen Metasorgen in Klammern Typ 2 beitragen. Sowohl positiven als auch negativen Metasorgen wird eine aufrechterhaltene Wirkung in Bezug auf die Gesamtsymptomatik zugeschrieben. Positive Metasorgen aktivieren Typ 1-Sorgen und werden verstärkt, wenn eine befürchtete Katastrophe nach intensivem Grübeln nicht eintritt. Die im Laufe der Zeit zunehmenden Sorgen über die Sorgen führen zunehmend zu Versuchen, Typ 1-Sorgen zu unterdrücken. Dies resultiert paradoxerweise jedoch oft in einer Zunahme von Intensität und Häufigkeit dieser Sorgen, was wiederum die Metasorgen verstärkt. Verschiedene Erklärungsansätze für GAS gehen davon aus, dass die Betroffenen unter Defiziten der Emotionsregulation leiden und der Sorgenprozess als dysfunktionale Bewältigungsstrategie für den Umgang mit belastenden Gefühlen bzw. zur Vermeidung von noch aversiveren Bewusstseinsinhalten konzeptualisiert werden kann. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass GRS-Patienten sich zwar überzufällig häufig mit möglichen Katastrophen auseinandersetzen, jedoch den damit verbundenen Angstanstieg ab einem gewissen Punkt systematisch unterbinden, indem sie zu einem anderen Sorgenthema springen. Mit jedem Springen vergeben sie jedoch die Chance, an die befürchtete Katastrophe zu habituieren bzw. ein erfolgreiches Bewältigungsszenario zu entwickeln. Außerdem wird der Themenwechsel durch den unmittelbar folgenden Angstabfall systematisch negativ verstärkt. Auf diese Weise trägt der Wechsel zwischen verschiedenen Sorgenbereichen wesentlich zur Aufrechterhaltung der Systematik bei. Um diese störungsinhärenten Prozesse hinaus sind Funktionalitäten zu beachten, die sich durch die Reaktionen relevanter Interaktionspartner auf die Sorgen ergeben. In diesem Sinne ist beispielsweise häufig zu beobachten, dass Sorgen und sich anschließendes Rückversicherungsverhalten dysfunktionale Wege darstellen, Zuwendung zu erlangen und / oder wichtige und gefährdete Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ein in diesem Sinne nicht untypischer Fall wäre eine 50-jährige Frau, deren Lebenssinn fast ausschließlich im sich kümmern um ihre Kinder bestand. Diese sind jedoch mittlerweile ausgezogen und reagieren zunehmend genervt auf die Kontaktaufnahmebemühungen der Mutter. In dieser Situation können antizipierte Katastrophen eine vermeintliche Rechtfertigung dafür liefern, dass sich das Leben wie bislang auch um das Wohlbefinden der Kinder dreht und die Mutter trotz zunehmender Unmutsignale der Kinder weiterhin täglich bei diesen anrufen kann. Teilabschnitt 5.4.4 Therapie. Unterabschnitt 5.4.4.1 Pharmakotherapie. Viele Patienten mit GRS werden pharmakologisch behandelt. Dies ist unter anderem auf die hohen Prävalenzraten in der Primärversorgung und die dort zu verzeichnenden Informationsdefizite bezüglich des Krankheitsbildes oder der Therapieoption zurückzuführen. Nach wie vor werden die Patienten dabei oft mit Benzodiazepinen behandelt, was aufgrund des Suchtpotenzials dieser Substanzklasse als hochproblematisch angesehen werden muss. Darüber hinaus werden oftmals Antidepressiva, in Klammern vor allem SSRIs, eingesetzt, was sowohl durch die zu verzeichnenden Effekte als auch durch die hohe Komorbidität mit affektiven Störungen erklärt und gerechtfertigt werden kann. Die medikamentöse Therapie zeigt insgesamt positive Effekte, welche jedoch mit Absetzen der Medikamente wieder abnehmen. Unterabschnitt 5.4.4.2 Angewandte Entspannung nach Öst, in Klammern Vergleich 1987. Die angewandte Entspannung ist wohl die am weitesten verbreitete psychologische Therapiemethode zur Behandlung von GRS. Bei diesem Verfahren werden die Patienten in einem effektiven Entspannungsverfahren, in Klammern in der Regel PMR, siehe Kapitel 10 Band 2 geschult, sodass sie lernen, bei Bedarf gezielt eine möglichst intensive Entspannungsreaktion herbeizuführen. Außerdem lernen sie, in Klammern zum Beispiel mit Hilfe eines Sorgentagebuchs, kritische äußere und innere Auslöser von Sorgen zu identifizieren. Im nächsten Schritt trainieren sie, immer wenn sie typische Auslöser von Sorgen und / oder Besorgtheit wahrnehmen, die Entspannungsreaktion herbeizuführen und dadurch die Sorgen und die mit den Sorgen einhergehenden Symptome bzw. Angstsymptome zu reduzieren. Die Effektstärken für die angewandte Entspannung liegen nach Ruhmland und Margraf bei D gleich 1,65, wobei hier lediglich 2 Studien in die Berechnung eingingen. In einer gut kontrollierten Studie von Hoyer et al. Waren 56% der Patienten am Therapieende symptomfrei. Unterabschnitt 5.4.4.3 Kognitive Verhaltenstherapie. Zu den Bestandteilen der kognitiven Verhaltenstherapie in Klammern KVT der GRS gehören vor allem Psychoedukation, kognitive Umstrukturierung, Konfrontation in Klammern Sorgenexposition sowie Rückfallprophylaxe. Ziel der Psychoedukation ist es, dem Patienten zum einen Grundlagen der Angst, in Klammern was ist Angst, woher kommt sie, welchen Nutzen hat sie, wie wird Angst von den Betroffenen erlebt, wann spricht man von pathologischer Angst, und zum anderen spezifische Informationen zum Störungsbild der GRS, in Klammern wie kommt es zur GRS, wie kann man GRS behandeln, zu vermitteln. Ziel der kognitiven Umstrukturierung ist es, in Bezug auf die Typ 1 Sorgen Überbewertungen der Wahrscheinlichkeit der antizipierten Katastrophe zu korrigieren, in Klammern Realitätscheck. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Arbeitsplatz verlieren und Hartz-IV-Empfänger werden? Außerdem gilt es, die negativen Bewertungen antizipierter Katastrophen zu reduzieren und die Zuversicht zu stärken, mit Herausforderungen auch erfolgreich umgehen zu können, in Klammern entkatastrophisieren. Wie wäre denn das so als Hartz-IV-Empfänger? Was genau wäre daran so schlimm? Wie würden Sie damit umgehen? Was glauben Sie, wie gehen die Millionen Hartz-IV-Empfänger damit um? Kann es sein, dass sie ihre Möglichkeiten unterschätzen, einen positiven Umgang mit dieser Situation zu finden? Wenn ja, wie sähe ein erfolgreiches Bewältigungsszenario in Ihrem Fall aus? In Bezug auf Typ-2-Sorgen gilt es, Vor- und Nachteile exzessiven Sorgens rational einzuschätzen und die Schwierigkeiten zu erkennen, die sich durch zwanghaftes Unterdrücken ergeben können. Im Sinne achtsamkeitsbasierter Ansätze sollen Patienten dabei lernen, Sorgen als mentale Phänomene wahrzunehmen, die kommen und gehen, die es erfahrungsoffen zu registrieren gilt, die auf mögliche Gefahren hinweisen können, denen man aber auch durch systematische, in Klammern, und von Akzeptanz begleitete Nichtbeachtung die Aufmerksamkeit entziehen kann. Bei der Sorgenexposition werden die Patienten dazu aufgefordert, die Sorgen, die sich auf ein spezifisches Szenario beziehen, gezielt bis zum Ende zu denken. Da die Betroffenen dazu neigen, sehr abstrakt zu denken, um Angstreaktionen zu reduzieren, werden sie zusätzlich aufgefordert, sich die entsprechenden Situationen möglichst konkret und bildhaft vorzustellen. Dadurch kommt es zunächst zu einem Anstieg der Angst, im Verlauf jedoch zu einer Habituation. In dem Maß, in dem sich eine habituationsbedingte Reduktion der Angst abzeichnet, kann mit dem Patienten auf kognitiver Ebene daran gearbeitet werden, wie er mit Worst-Case-Szenarien konstruktiv umgehen könnte. Ist diese Sorgenkonfrontation in Sensu geglückt, kann eine Konfrontation in Vivo, in Klammern siehe Kapitel 3, Band 2, folgen. Dabei sucht der Patient gezielt sorgenauslösende Situationen auf und stellt sich so seine Angst, in Klammern zum Beispiel durch das Betrachten von Schreckensnachrichten im Fernsehen. Ziel der Konfrontation in Vivo ist auch der Abbau von Rückversicherungsverhalten. Bei einem in diesem Sinne symptomfokussierten Vorgehen ist allerdings darauf zu achten, dass etwaige Funktionalitäten der Symptomatik nicht vernachlässigt werden. In dem Maß, in dem Hinweise für Funktionalitäten vorliegen, gilt es, vor oder parallel zur Durchführung der Konfrontationsübungen, die Möglichkeiten der Patienten zu stärken, wichtige Bedürfnisse auch anders als über das Sorgenverhalten befriedigen zu können. Im Hinblick auf die Wirksamkeit berichten Ruhmland und Margraf in einer Meta-Analyse von Effektstärken von D gleich 1,43 für die KVT in Bezug auf die Hauptsymptomatik der GRS sowie von vergleichsweise niedrigen Therapieabbruchraten. Eine Meta-Analyse von Mitte berichtet von mittleren bis großen Effekten bezüglich der Überlegenheit von KVT gegenüber Wartekontroll- oder Common-Factor-Kontrollgruppen, in Klammern aktive Kontrollgruppen, die eine Psychotherapie mit allgemein bekannten therapeutischen Wirkfaktoren erhalten. Außerdem liefert diese Studie Hinweise darauf, dass KVT auch in der Akuttherapie zumindest genauso effektiv wie die Behandlung mit Psychopharmaka ist. Eine weitere Meta-Analyse von Kovin et al. Belegt, dass diese Effekte sich nicht nur in Bezug auf die allgemeine Ängstlichkeit, sondern auch in Bezug auf das Kardinalsymptom der unangemessenen Sorgen zeigen und dass sie zeitlich stabil sind. In einer sorgfältig durchgeführten Studie von Hoyer et al. Unterschied sich Sorgenexposition als alleinige Interventionsmethode weder in der Wirksamkeit noch in der Akzeptanz signifikant von angewandter Entspannung und führte bei 48% der Patienten zur Remission. Die Effekte waren auch über einen Katamnesezeitraum von einem Jahr stabil. Diese zahlreichen Ergebnisse bestätigen die KVT als hochwirksame Behandlungsmethode mit effektiven Interventionskomponenten bei GRS.